David.
Robert.
Endlich Sommer.
Ja?
Wir dürfen schwitzen. Also jetzt 4 Tage zumindest. Also diese Woche, wo der Podcast rauskommt, haben wir mal 27 bis 30 Grad. Merkst du das nicht?
Nee, irgendwie nicht. Wir hatten am Wochenende auch 30 Grad und da hat sich das nicht danach angefühlt.
Hat nicht 30 Grad am Wochenende.
Hat meine Kleine zu mir gesagt.
Naja gut, hast du jetzt aber... Du kennst doch jemanden, der auf Instagram Wetterbericht jeden Tag macht. Da musst du hören.
Stimmt.
Da weißt du Bescheid. Also wirklich jetzt.
Ja.
Okay, reden wir mal 1,5 Stunden, wie schwitzig du es findest. David, du hast einen Gast mitgebracht.
Ich habe einen Gast mitgebracht, der kommt gleich. Wir machen es wieder wie beim letzten Mal. Ich weiß schon gar nicht mehr, wer Aline Tetzel war.
Wir machen es wieder perfekt.
Wir machen es perfekt.
So, wir machen es wieder perfekt.
Okay, alles klar.
Ja, wir reden
das heißt,
über,
wir reden erstmal über die Filme.
Ein paar kleinere Sachen, ein paar Filme. Und dann, Leute, schnallt euch an. Waschechter deutscher Schauspieler, den jeder von euch gesehen hat. Jeder. Schwöre ich drauf.
Ja.
Weil ich habe mal versucht zu zählen, ich habe bei 100 aufgehört, über 100 Filme, Serien, Auftritte,
160 hat er, glaube ich,
große, gemacht. Kleinere, alle möglichen Genre, aber dazu später mehr. Erst einmal, herzlich willkommen
Pech und Schwafel.
So, wir haben ein paar Sachen geguckt, ein paar schöne Sachen, aber die wirklich knackigen Sachen, heute wird horrorhaft, nächste Woche kann ich euch schon sagen, bringen wir euch Horrorsachen mit. Haben wir aber was ganz, ganz Schlimmes für euch mitgebracht und in dem Fall, Achtung, Triggerwarnung, es geht um Triggerwarning. Wer schlechte Filme nicht ertragen kann, dazu hören, wenn man drüber redet, dann jetzt schnell weiterschalten, für alle anderen Feuer frei. Magst du Jessica Alba?
Also das Ding ist, ich hatte mal überlegt, wann habe ich die das letzte Mal im Kino gesehen und ich bin auf keinen klaren Punkt gekommen. Ich glaube, das letzte war sowas wie Fantastic Four.
Ewig her, ne?
Ewig her.
Ich sagte letztens, ich bin ja mit meinem Nachbarn André, er freut sich über jedes Quote, weil er hört diesen Podcast ewig gelaufen, meinte, ich mag Jessica Alba eigentlich ganz gerne. Also ja, die war doch so gut in Sin City. Ich so, Alter, da hat die an der Stange getanzt.
Stimmt, und ich glaube, sie war auch in der Fortsetzung dabei.
A Dame to Kill For, das kann sein, dass sie da auch noch dabei
ja,
ist.
Ja, und ich glaube dann, irgendwie hat die nicht nach reichen Typen geheiratet und dann gesagt, ich ziehe mich jetzt zurück. Irgendwie
das könnte, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall ist sie auf Instagram immer sehr, sehr happy und sieht keinen Tag älter aus als ihre Tochter. Das ist irgendwie krass. Auf jeden Fall habe ich mich gefreut, sie wiederzusehen.
Ja,
ich
aber
mag
du,
sie.
Du denkst dir auch so, okay, die Frau kommt jetzt zurück für einen Film. So, das heißt, sie hat sich überreden lassen von irgendjemandem, weil da eine krasse Idee an sie herangetragen wurde, offenbar.
Ja. Also ich habe den Plot noch nie gehört.
Nee.
Ja. Also warte, wir nehmen mal einen Würfel. Stell dir vor, wir nehmen uns einen Würfel.
Ja.
Auf dem Würfel stehen die 6, weil der 6 Seiten bekanntesten Filmplots. So, gewürfelt.
Gewürfelt.
Ex-Killer, Soldat oder Soldatin oder Profi irgendwas aus irgendeinem grausamen Beruf.
Genau.
Haben wir.
Hier in diesem Fall Ex-Militär. So, und diese Person...
Nee, nicht aktiv und im Auslandseinsatz.
Ne? Kommt dann aber zurück nach Hause. Und dann...
Weil sie erfährt, dass ihr Vater gestorben ist.
Ja, nochmal würfeln. Dann stellt sich nämlich heraus, ihre Heimatstadt, die ist nicht mehr wie früher. Da haben jetzt nämlich dunkle Mächte, haben das Sagen. Es gibt nämlich... Ich habe schon wieder vergessen,
es
was ist eigentlich
Senator,
was ist
der
eigentlich
gerade, der eine Kampagne fährt, deren einer Sohn, glaube ich, polizeimäßig unterwegs ist. Glaub nicht ganz Sheriff, aber bei der Polizei was zu meinen hat. Und der andere Sohn ist so Hillbilly-mäßig unterwegs die ganze Zeit und dreht anscheinend vielleicht krumme Dinger, denn in der Nähe ist eine Militärbasis.
Ja.
Und es verschwinden Waffen.
Wie hieß der Dwayne Johnson-Film, wo er, der wirklich genau
Walking
nach
Tall?
Walking Tall war das, glaube ich, wo er mit dieser Stange rumläuft. Da war er doch auch ein Heimkehrer von irgendwas. Da war es aber, glaube ich, die Holzindustrie.
Oder
irgendwie sowas war das.
Finde ich ein bisschen subtiler als Waffen.
Ja. Ich war am Anfang erstmal erschrocken. Es gibt so eine Szene, die spielt in Syrien, beziehungsweise im Studio um die Ecke.
Ja, oder in Nevada, irgendwo.
Nein, das war nicht mal eine Wüste, Robert.
War wirklich Sand, ja.
Das war wirklich einfach nur ein Studio. Und dann haben die da gesagt so, hey, wir haben hier noch diese alten Cinematics aus Command & Conquer 1 oder 2, meinetwegen.
Du musst dir wirklich neue Spielereferenzen raussuchen.
Ja, aber das sind
du
so
wirkst
die...
dann selbst alt, wenn du immer wieder mit Command & Conquer kommst.
Aber das ist so, 1995 sah das so aus, wenn da so ein Panzer durchs Bild gefahren ist, ne? So ohne Ausleuchtung. Das hat nicht richtig in die Szenerie gepasst. Und genauso ist es hier. Du merkst richtig, wie der Schatten nicht richtig sitzt, wie das Ganze ein bisschen zu blurry ist. Also die Effekte sind eine Katastrophe. Und ich dachte so, das ist ja richtig scheiße. Das sieht ja aus wie The Asylum oder irgendwie solche Sachen. Und dann erholt sich das aber, weil dann sind keine Computereffekte mehr da. Dann geht es halt nur noch um die Story und um Action-Szenen, in denen Jessica Alba so ein bisschen mit den Händen fuchteln kann. Ich fand die waren...
Ja, das wirkt, als würde man mit einem Grashalm gegen ein Haus schlagen und das Haus fällt ein. Das war immer so irgendwie so unwuchtig. Da hat nichts gepasst, fand ich.
Ja, ich habe noch einen schlechteren Film auf Netflix die Tage gesehen. Über den reden wir aber nicht. Eraser Reborn. Da hat nämlich jemand gesagt, so, kennst du diesen alten Arnold Schwarzenegger-Film Eraser?
Ja, da gab es doch ein Remake mit Colin Farrell auch, oder?
Nee, das war
Total Recall.
Total Recall. Nee, Eraser war der, wo es diese komischen Waffen, also man erinnert sich auch an Eraser gar nicht, außer dass es so Waffen gab, die haben so große grüne Laserpointer und die konnten so durch Häuser durchschießen.
Aha.
Das war das große Gimmick in dem Film, in dem es eigentlich gar nicht um diese Waffen ging. Und das haben die da rausgenommen aus Eraser und haben jetzt gesagt Hand-to-Hand-Combat. Und nur der in Eraser Reborn, den ihr auch auf Netflix findet, ist noch schlechter als der Hand-Combat in Trigger Warning, der ansonsten, weiß ich nicht, der ist so durchgeplätschert, dass ich dachte so, oh, den kann ich nicht mehr richtig schlecht finden.
Du weißt
halt
am Anfang auch, es gibt auch überhaupt nichts, worüber man sich Fragen stellt, was passiert jetzt? Es ist sofort, so nach 10, 15 Minuten wird im Grunde alles erzählt, worauf es hinauslaufen muss und das passiert dann auch. Jede Figur ist austauschbar, da ist ja nichts. Es gibt noch diesen einen Gehilfen, der heißt Spider. Den fand ich noch am interessantesten. Aber ansonsten...
Ja, aber den habe ich nicht so ganz verstanden. Der wirkte erst so wie so eine
Comic... CIA-Zuarbeiter.
Ja, wie so eine Comic-Relief-Figur. Ja, da also, dachte ich so, ist es ein Love Interest? Was ist es?
Trigger Warning war der Film zum Freitag. Ne? Das haben wir manchmal so eingeführt. Da wo du sonst einen Sonntags-Blockbuster auf ProSieben hast, bringen Streamer gerne mal einen Film raus übers Wochenende. Trigger Warning war es jetzt nicht, aber wir haben euch gewarnt an dieser Stelle. Ich habe was ganz Kleines Schönes, und zwar Daddy-O. Warum bist du so schweigsam?
Weil du schön sagst. Ich hätte gar nicht gedacht, dass der was kann.
Ich fand den Trailer schon ehrlicherweise spannend. Also Dakota Johnson ist, finde ich, eine tolle Schauspielerin, wenn man sie nicht in Madam Web reinpackt.
Ja.
Und Sean Penn ist immer eine Bank.
Ja.
Sean Penn ist immer eine Bank. Und ey, das ist einfach nur eine Frau, die steigt am Flughafen ein und will nach Midtown nach Hause. Und es ist diese Taxifahrt, Kammerspiel im Auto. So eine Filme gibt es ja immer mal wieder. Und es ist ein so toller Film von einer Theaterregisseurin, so perfekt geschrieben. Einfach super authentisch über das Leben, die Gesellschaft. Sie ist IT-Lerin und über Einsen und Nullen. Und eine Eins ist eine Wahrheit und eine Null ist eine Lüge. Als Dechiffrierung für die Gesellschaft geht es ums Leben, die Liebe, Männer, Frauen, Enttäuschung. Und das ist eigentlich eine junge Frau, die ihren Platz im Leben sucht. Und ein alter Macho, die so unterschiedlich sind und aufeinanderprallen und dabei so starke, gefühlvolle, berührende Momente haben, dass ich sagen muss, einer der besten Kammerspiel. Also der letzte Film, wo ich sage, der im Auto stattfand, den ich so ähnlich gut fand, war No Turning Back. Mit Tom Hardy. Hast du den damals gesehen?
Ja, war das der Locke heißt?
Genau, der Locke hieß. Den mochte ich auch richtig gerne. Der Typ, dessen Leben sich
den
komplett dreht.
Geguckt.
Ja, den fand ich auch richtig stark.
Also ist es ein One-Shot oder was?
Nicht One-Shot, das ist alles aber nur in einem Auto gedreht.
Also beziehungsweise eine Szene. Also wie,
ja, so
wie
ein Auto, Kammerspiel. Kammerspiel. Zwar in einem witzigerweise, wie heißt das, Vault
Single
gedreht?
Location.
Aber in einem Vault gedreht, also komplett wie Mandalorian. Aha. Ringsrum. Ahnst du so ein bisschen New Yorker Nacht. Alles nur drin. Gutes Ding. Richtig gutes Ding. Ja, weil Kammerspiel hat den großen Vorteil, du kannst nicht mit der Handlung, irgendwas geschieht draußen, irgendwas explodiert, du kannst nicht davon ablenken. Hast du eine Geschichte und Figuren oder hast du sie nicht? Kammerspiel, finde ich, ist eine absolute Königsdisziplin und das macht sie hier richtig gut.
Ja.
Ganz kleiner Film kommt diesen Donnerstag raus. Wer sich für Daddy-O interessiert, kreuzt euch den mal an oder spätestens dann im Heimkino. Das sind einfach im Grunde zwei Leute, die 90 Minuten lang reden, aber wahnsinnig oder 100 Minuten und richtig, richtig gutes Gespräch aber führen.
Okay.
Und wir haben beide noch eine Serie angefangen, wo ich schon dachte, oh, ist die spannend von Folge zu Folge mit einem immer besseren Cliffhanger. Drei Folgen sind bisher raus auf Apple TV Plus. Hab David so geschrieben, die ist ganz spannend. Und David hat sich, ich glaube, das größte Lob dann wieder, er hat sich direkt alle Folgen besorgt,
aha,
um es durchzubingen. Die Rede ist von Presumed Innocent, beziehungsweise aus Mangel an Beweisen. Ist eine Buchvorlage aus, ich glaube, 87 und gab schon mal einen Harrison Ford Film, 1990. Jetzt mit Jake Gyllenhaal auf Apple TV Plus. Die Geschichte von einem stellvertretenden Staatsanwalt, dessen Kollegin ums Leben kommt. Und das auf eine Art und Weise, wie es schon mal bei einem Fall, den er gemeinsam mit ihr untersucht hat. Und während es in seiner Behörde Rangeleien um Kompetenzen gibt und er eigentlich ein glückliches Familienleben mit seiner Frau und seinen Kindern führt, gerät er mit dem Rücken immer mehr an die Wand und wird selbst nach und nach zum Verdächtigen. Das klingt jetzt wie schon okay. Habe ich schon bei
gesehen,
True Crime
genau.
Paar Mal gehört. Aber es sieht nicht nur gut aus und ist gut gespielt. Ich weiß jedes Mal nicht, zumindest bis jetzt, wie geht denn das weiter und was geht hier als nächstes für eine Ebene auf? Du hast mehr gesehen. Ich bin mal gespannt, was du zu sagen hast.
Ja, so viel darf ich noch nicht sagen, weil das bei Apple ja immer so ist, dass die Folgen, die noch nicht veröffentlicht wurden, die stehen dann noch unter Embargo.
Explodiert dann dein iPhone oder so, wenn du das Embargo brichst?
Nee, dann landet hier in einem Raumschiff und ich werde geholt. Abgeholt. Ich bin erst mal überrascht gewesen, dass die es geschafft haben, das Ganze von einem Buch auf einen Film haben sie es ja transportiert und dann jetzt auf so eine Serie umzumünzen und das aber so hinzubekommen, dass es nicht so wirkt, als würde das, ne, wie wir es letzte Woche oder die letzten Monate ja immer wieder besprochen haben, dass Serien sich immer so gestreckt anfühlen. Ich dachte so, oh Mann, wenn der Film, das Original, das so in 1,5 Stunden hinbekommt, warum brauchen die da jetzt 7 Folgen für? Ne, was können sie denn erzählen? Aber was sie echt gut machen, ist an den richtigen Stellen Fleisch mit auf die Hüfte packen. Also im Original zum Beispiel, ich habe das Buch nicht gelesen, aber im Original weiß ich, dass die Frauen, generell die Frauenrollen, aber gerade die Ehefrau von Harrison Ford, in dem Fall von Jake Gyllenhaal, gespielt von der großartigen Ruth Negga, die ich ja fantastisch fand, schon in Preacher der Serie. Loving hatte sie, glaube ich, gemacht.
Und sie ist nicht die Hauptdarstellerin in Harriet?
Nee, das ist eine andere. Ruth Negga hat in allen möglichen anderen Sachen mitgespielt. Die ist für mich so dieser kleine Star an der Seite, die man immer mal sieht. Da kennt man den Namen in der Regel nicht, aber die spielt fantastisch. Und das tut sie auch hier. Und die kriegt sehr viel mehr Raum. Das finde ich richtig stark.
Grenzt dich auch so krass als Frau, als Ehefrau und als Mutter ab. Das fand ich so spannend.
Auch die Anwälte, sowohl auf der Seite von Jake Gyllenhaal, der wird ja dann von einem Freund vertreten, als auch die Anklägerbank, die kriegen mehr Raum. Und das macht schon irgendwie alles Sinn. Und dann kriegen sie es hin, dann irgendwie immer einen Cliffhanger noch zu produzieren. Ich finde aber, dass, und das merkte man jetzt in der aktuellen Folge, die ich gesehen habe, und ich sage nicht, welche das ist, weil dann kann hier auch kein Raumschiff landen. Ich finde, da merkt man es dann langsam. Ich finde, du merkst dann, je länger die Serie geht, da ist dann doch ein bisschen viel drauf gepappt worden. Und nicht alles braucht man, sondern ich finde dann, ab einem bestimmten Punkt sind die Figuren auch erzählt und dann muss sich die Handlung entwickeln. Und dann muss sich vor allen Dingen so dieses Drama zuspitzen. Und bei 7 Folgen merkst du jetzt gerade schon so, ist nicht so wirklich der Fall noch nicht. So, weil gerade, das kann ich schon mal sagen, für diejenigen, die dieses Original auch kennen, da kommt ja am Ende noch ein großer Twist. Ja, und dieser große Twist, der kommt halt einfach ganz am Ende. Das heißt, in der letzten Folge wird dann alles aufgelöst und bis dahin, die ersten 3 Folgen, finde ich, machen das richtig stark, diese Figuren zu erzählen. Und dann plätschert es so ein bisschen so. Und
ich bin gespannt.
Ich bin trotzdem aber so, dass ich sagen würde, das ist eine Empfehlung, weil es auch ein schönes Beispiel dafür ist, wie man einen Film in eine Serie verwandelt und es aber richtig machen kann.
Also ich bin gehypt, ich freue mich drauf. Ich muss sagen, es ist wieder so eine geile Zeit, wenn man Serienfan ist. House of the Dragon, The Boys und sowas. Hier, hast du die neue Folge The Boys gesehen?
Fand ich auch nicht gut.
Oh, ich fand die ganze Homelander-Nummer extrem gut.
Das ist mir leider nicht so meins. Ich kann dir noch empfehlen, Carly und ich hatten das angefangen, die hat es dann aber alleine ohne mich weitergeguckt, Verschwiegen.
Ist das ein Scheidungsgrund?
Nö, für mich nicht, für sie.
Die ist doch eine alte Apple-Serie.
Nee, die ist nicht alt, die ist ein paar Wochen alt mit Chris Evans.
Nee, das ist doch Saving, wo es um den Jungen auch geht, oder?
Genau, ja,
das Protecting Jacob. Die ist 3 Jahre alt.
Drei Jahre?
Die habe ich sogar hier besprochen im Podcast.
Ach so.
Ja, die ist.
Ich dachte, die werden jetzt so als Doppelpack rausgekommen.
Die wird vorne gefeatured, komischerweise, auf der Startseite.
Ja.
Ich weiß auch nicht, warum.
Wahrscheinlich,
aber
wenn man
Protecting Jacob, wenn es keine zweite Staffel jetzt neu gibt. Nein, da habe ich hier im Podcast schon drüber geredet.
Ah, weil ich dachte so, wow, haben die so 2 solche Dinger, die auch thematisch ja sehr ähnlich sind. Ne? Das ist ja auch so ein Courtroom-Drama, sehr, sehr viel. Haben sie die beide gleichzeitig veröffentlicht?
Ich mochte die da gerne. Das ist ja auch Chris Evans, finde ich, zusammen mit, wie hieß es damals, Gifted, finde ich seine besten Rollen bisher.
Gifted?
Wo er ein Kind...
Ich dachte, du meinst gerade Ghosted.
Nee, es gibt dieses Kind, was so begabt ist. Das mochte ich gern. Begabt heißt er, glaube ich, im Deutschen. Naja, auf jeden Fall hieß es auch noch eine Empfehlung von David hier. Jacob?
Defending Jacob, glaube ich.
Verschwiegen.
Aber eher von meiner Frau. Ich habe nicht Zeit geguckt.
Unser kleiner Schnelldurchlauf, bis wir gleich über unseren Gast reden, habe ich nur eine Frage. Hast du den Nosferatu-Trailer gesehen?
Ja.
Und? Ich finde ihn sehr, sehr schön atmosphärisch.
Ja, ich mag den auch. Ich bin noch nicht so ganz sicher. Es sieht so ein bisschen aus wie Bram Stoker's Dracula. Das mag ich sehr. Ich bin noch nicht so sicher, wie die Schauspieler dann letzten Endes sind. Aber die Atmosphäre ist toll. Das Design generell. Die Stimmen schon wieder sind. Ralph Ineson ist wieder dabei, der diese ganz tiefe Stimme hat, der auch in The Witch schon eine der Hauptrollen gespielt hat. Den könntest du solche Filme nur narraten lassen. Ja, reden wir dann. Der kommt erst im Januar, ne?
Der kommt erst im Januar, ja. Ist so ein, da hat Universal wohl Hoffnung auf die Awards-Saison vielleicht auch ein bisschen bei dem Film. Für Kamera oder sowas. Könnte sein. Gut, das war unser kleiner Vorlauf. Trigger Warning, könnt ihr auf Netflix schauen. Genau. Aus Mangel an Beweisen auf Apple TV Plus und Daddy-O im Kino. Und jetzt wechseln wir rüber zu, passt mal auf, zu unserem Gast. Leute, ich habe schon etwas angekündigt. Ich habe gesagt, diesen Mann habt ihr alle schon gesehen. Also wenn ihr einen Fernseher besitzt, dann habt ihr ihn im Laufe eures Lebens sicher mehrfach gesehen, weil weit über 100 Produktionen, 160 oder sogar
180.
Mehr. 180, Entschuldigung. Filme, Fernsehen, alles ist dabei. Einer, der vor allem, das fand ich auch beeindruckend, anscheinend, wenn er auch mal italienische Filme dreht, auf Englisch feststellt, warum lerne ich nicht mal eben Italienisch? Und dann auch sich Italienisch drauf schafft, um dann richtig Italienisch zu wirken.
Du kannst Italienisch?
Kann ich überhaupt nicht. Na, ich konnte Si, No und Spaghetti. Das waren halt so meine Basics.
Ich muss jetzt sagen, wer hier ist.
Si, No und Spaghetti.
Wir müssen sagen, wer hier ist.
Das sind doch keine David, Basics.
David, stellst du ihn bitte vor.
Was sind die Basics?
Na, die Basics sind zum Beispiel Cacionare, irgendwie sowas.
Pizza.
Ach so. Sowas wie
sowas.
In Latein, wenn man Latein hat.
Und Mangiare.
Dann kann man, Mangiare zum Beispiel, genau. Aber oder ist das Spanisch? Ich weiß schon nicht mehr. Meine Damen und Herren, André Hennecke, man kennt ihn vielleicht. Ich kenne André jetzt schon. André, wann haben wir uns kennengelernt? Du hast zusammen mit...
Naja, hier, als ich mit deiner Frau gedreht habe auf Mallorca, das ist vor 2 Jahren gewesen.
Genau, du hast mit meiner Frau gedreht, der König von Palma, und dann haben wir eine Watchparty gemacht im Team. Und da bist du plötzlich aufgeschlagen und da hast du, glaube ich, ich weiß nicht, ob es da schon war oder ob danach, hast du mir dann so Geschichten erzählt aus deiner Zeit. Die ja jetzt, ich habe gesehen, 1984, da war ich 3. Da war ich 3.
Also -3.
Du warst -3, genau.
-3.
Da hast du angefangen schon zu drehen und seitdem machst du nichts anderes, habe ich das Gefühl. Und in dieser Zeit haben sich so viele Geschichten angehäuft. Immer wenn wir zusammensitzen und du mir die erzählst, denke ich so, ach, den muss man eigentlich vor ein Mikrofon setzen. Man weiß nicht, ob danach, ne, ob du noch einen Job bekommst in der Branche, weil du auch Geschichten zu erzählen hast, die,
die ja, ich bezogen auf die bekommen. Ich habe ein Angebot bekommen vom ZDF jetzt wieder.
Ah, ja.
Also herzlichen Glückwunsch erstmal dazu.
Ja, danke. Ist ja gerade eine Krise. Also,
nimmst du es auch an?
Nein, ich muss noch ein bisschen, das muss ich mit der Agentur klären und so, was man da rausholen kann. Und ich werde ja nicht mehr nach Tarif bezahlt. Früher war das nur im Kino, wo sie gesagt haben, ja, wir haben ein kleines Budget und so, wir können ja leider nicht so viel geben, da kriegst du halt das und das. Inzwischen, und als ich früher noch Filme fürs TV gemacht habe, da wurde überhaupt nicht diskutiert. Da wurde der Tarif, also mein Tariflohn angesagt, der mein Marktwertlohn, also was bisher gezahlt wurde. Ja. Und dann wurde das ohne Probleme bezahlt. Und jetzt, das produziert ja das ZDF nicht selber, sondern es macht eine Firma und die Firma bestimmt dann die Preise und die sagt dann, da gibt es sogenannte ZDF-Gage. Das ist meist so die Hälfte oder so und das gilt dann für alle Darsteller und das schießen die dann gleich vor und sagen, wenn nicht, dann halt nicht. Da gibt es gar keine Verhandlungen mehr.
Ich lese mal so ein paar Sachen vor. Der alte Affe Angst, der Untergang, Antikörper ist der Film, glaube ich, in dem habe ich dich zum allerersten Mal gesehen, 2005, Sophie Scholl, Die letzten Tage, du hast mit Francis Ford Coppola gedreht. Da musst du mir nachher unbedingt mal erzählen, wie das zustande gekommen ist. Den Film Jugend ohne Jugend, der allgemein, glaube ich, der schlechteste Francis Ford Coppola-Film sein soll.
Ich hätte ein bisschen Pech, ja. Ich hätte gern in Apocalypse Now 2 mitgespielt.
Ja. Jetzt knallt's richtig. Apocalypse Now 2. Was würdest du so sagen? So von
ich
kann
ganz kurz sagen, Nazis und Goldmond ist auch relativ prominent gewesen.
Victoria,
ich habe auf der Berlinale war Weltpremiere dieses Jahr Treasure gesehen. Ne, der kommt jetzt bald erst ins Kino hier in Deutschland. Der hatte ja auf der Berlinale Weltpremiere.
Und jetzt gerade
von Fabian Gasmier, der ja auch hier saß, der Produzent im Podcast.
Und jetzt gerade die Ermittlung ist, glaube ich, kommt ins Kino in den nächsten Wochen.
Ja, hier am 6. Auf dem Münchner Filmfest hat er Weltpremiere. Ja,
da kam die Pressemitteilung.
Da habe ich sozusagen letztes Jahr in 2 Auschwitz-Filmen mitgemacht. Und das sind die jetzt, Treasure und die Ermittlung.
Was würdest du sagen, sind so die Filme, die besonders wichtig waren, wo vor allen Dingen, weil du gerade das Wort Marktwert genannt hattest, wann war der Marktwert richtig, richtig dicke?
Das geht so immer über die Jahre. Dann zahlt mal ein Produzent mal richtig, also bei Der Untergang, da mit Eichinger noch und so, und die hatten richtig fette Kohle und so, und da habe ich das gekriegt. Dann stand sozusagen dieser Preis fest, den ich mal bekommen habe, und daran misst die Agentur dann immer die nächsten Produktionen. Ah, okay. Die sagen, eigentlich bekommt er so und so viel, also was können wir jetzt verhandeln und so. Nein, so viel haben wir nicht. Also ich kriege ja 500.000 pro Tag. Wenn man das jetzt in Dong umrechnet, ist es vietnamesisch. Die vietnamesische Währung.
Nee. Million pro Tag wäre schön.
Und den Tarif kriegst du nur sehr, sehr selten bei gut budgetierten Produktionen und so.
Gibt's die heute noch?
Die gut dotierten,
Produktion.
Seit Eichinger tot ist, hat man das Gefühl, gibt's also, die doch gar nicht.
Wir saßen
nicht
mehr, hier mit Fabian Gasmier, der meinte, er macht einen sehr, sehr großen Film, den größten, oder? Er hatte gesagt, glaube ich, den größten deutschen Film, der da kommt.
Aus einem speziellen Genre, aus dem Science-Fiction-Genre.
Das konnte man so ein bisschen vermuten. Genau. Und der hat wohl ein gigantisches Budget. Mal gucken, ob das wirklich zustande kommt.
Hatte er nicht was von 10 Millionen oder so
oder
gesagt?
So mehr. Also auf jeden Fall sehr, sehr, sehr hochwertig.
Für deutsche Verhältnisse ist das richtig. Das ist viel, genau. Ich glaube, Untergang hatte 14 damals und so.
14, ja.
Aber das ist eine gut bestückte Produktion.
Aber normal sind, glaube ich, eher so 2 Millionen.
Der neue Film von Oscar Röhler, ich weiß nicht, ob man schon gesehen hat, Bad Director. Und der hatte 2,1 Millionen, glaube ich, und so. Mhm. Und das ist für einen Kinofilm wenig.
Ja.
Und so.
Und selbst dann muss man dann ja, das ist so ein Thema, was wir viel hier hatten im Podcast auch, da steht man dann halt in der Schlange von der Filmförderung und muss sich diese 2,1 Millionen irgendwie zusammen.
Ja, du stehst ja nicht nur für einer, du klopfst ja an allen Türen. Jetzt im Herbst kommt ein Kinofilm raus, den habe ich vor 3 Jahren gedreht. Felicitas Korn, die Regisseurin, 3 Leben lang. Es ist eine Romanverfilmung, die hat auch einen Roman geschrieben. Da hatte ich vor 13 Jahren das Casting. Also vor 13 Jahren hat sie gesagt, hier, ich bereite den Film vor und so, ich würde dich gerne diese Rolle haben und wir haben gecastet und sie sagt, super, du bist der. Yeah. Und ich habe gesagt, ja geil, ist auch eine schöne Rolle und so. Und dann ging das nächste Jahr ins Land, ja, wir suchen die weibliche Hauptdarstellerin und so. Und dann haben wir ein Casting gemacht für meine Partnerin, die so um die 17 ist, ich bin ja schon ein bisschen älter. Da haben wir sozusagen dann 10 Jahre gecastet, jedes Jahr. Und es war so eine Szene, wo ich sie hochheben muss, weil ich glücklich bin, dass wir ein Kind kriegen. Ich musste praktisch die immer hochheben und mit der so Kreise tanzen, rumtanzen. Und manchmal waren bei M-Casting bis zu 4 Frauen.
Das heißt, du musstest nicht mehr zum Sport gehen hinterher.
Nee, ich habe dann praktisch, ich habe das mal ausgerechnet ungefähr, ich habe so 6,5 Tonnen habe ich in den 10 Jahren gestemmt, Frauenfleisch. Erlebnis. Dann waren 10 Jahre rum und dann... Sie haben halt an allen Türen geklopft und sie waren einmal im ganzen Kreis rum, an allen Förderanstalten. Die meisten haben ihnen nichts gegeben und sie haben sich dann entschieden, die Produktion hat auch nochmal gewechselt und sie haben sich dann entschieden, dass es doch drehen. Und dann haben wir das vor 3 Jahren gedreht, Corona war das gerade und so. Und die hatten halt so wenig Geld. Meine Rolle hatte so 2 Chihuahuas. Das ist der einzige, so ein Drogenabhängiger, der immer, die liebt er halt und mit denen teilt er sich das
also
Leben.
Also ein drogenabhängiger Chihuahua-Besitzer, der mit einer 17-jährigen Kind hat. Das wissen wir schon. Oder was?
Das ist ein interessanter Film, ja. Darum geht's. Weißt du, das sind die Filme, die so außerhalb. So außerhalb
aber was wolltest du gerade sagen? Hat es für die Chihuahuas nicht mehr gereicht? Oder?
Nee, aber die kamen eines Tages. Wir hatten da kamen die Chihuahuas zum ersten Mal. Die Produktion hatte über Nacht so entschieden, dass das Budget irgendwie explodiert. Und sie würden wohl gerne die Hunde auch rausnehmen aus dem Film. Und das ist aber so ein wichtiger Teil, weil da kommt so eine ehrliche Beziehung zwischen ihm und einem anderen Lebewesen.
Und was war es dann letzten Endes?
Wir haben natürlich protestiert, also Felicitas und ich und so, haben gesagt, geht nicht, brauchen wir. Und ich weiß nicht, wen sie rausgeschmissen haben, jedenfalls haben wir die Hunde
behalten. Die haben woanders gespart. Seit Castaway wissen wir doch, ein Volleyball hat es auch getan.
Wenn, ja.
Volleyball?
Ja, bei Castaway. Ey, Wilson
ja,
hat Wilson. Immer gut funktioniert.
Ja, ja. Ja, aber das ist ja schon mal da. Wir wollen ja originell sein.
Ja, ja.
Darunter leidet ja
der deutsche Film.
Film.
Ja.
Er ist nicht so richtig originell.
Nee. Was fehlt denn?
Was fehlt nicht?
Die 3 Säulen des guten Filmes fehlen.
Ja.
Die Verführung, die Provokation und die Fantasie. Das gibt's ab und zu mal. Ist ja nicht so, dass alle Filme scheiße sind oder langweilig oder so. Tom Tykwer hatte damals große Hoffnung ausgelöst mit seinem... Die Rente, die Lola.
Lola Rente.
Ja, das war ja auch was, wo die Leute gesagt haben, damit kann ich mich identifizieren. Ich habe was im Bus liegen lassen, was ganz wichtig ist. Und jetzt versuche ich, das konnten alle Leute nachvollziehen.
Ja, vor allen Dingen, der ist ja nach Amerika gegangen. Ne? Also Lola Rent war ja da drüben ein Riesenhit auch oder vergleichsweise für deutsches Kino. Ich glaube, seit Die Blechtrommel und Das Boot gab es nicht mehr so ein... großen
Hype, deutschen... Ja, das war ja auch gut. Deswegen ist er ja auch, ist er dann rübergegangen, hat ja da drüben erstmal... sein Glück versucht. So was Originelles auch mit der Bildsprache, das war ein bisschen ungewöhnlich, weil wir haben ja eigentlich eher so Fernsehmilieu, auch im Kino, weil du hast halt immer Fernsehbeteiligungen. Und die Redakteure, die sonst...
das Fernsehen ist ganz häufig in den Kinoproduktionen mit involviert.
Ja, du brauchst einen Sender, damit du Förderung bekommst, Kinoförderung. Gibt da irgend so ein Gesetz, ich habe nicht nachgeschlagen, aber du brauchst eine Fernsehbeteiligung, heißt das. Und das heißt, du reichst deinen Stoff, darunter liegt ja auch der 3 Leben lang, der jetzt rauskommt, weil der Schluss war ein ganz anderer. Also ich sollte dann mit dem Auto wie in Selma & Luis so einen Hang runterstürzen, weil ich halt keinen Ausweg mehr sehe.
Ja.
Und da war es, glaube ich, ZDF war mit drin und die Redakteure oder die haben dann gesagt, wenn der da runter, dann ist er ja tot, ne? Und dann ist ja der Film irgendwie auch so traurig zu Ende.
Danach können die Leute nicht mehr ins Bett gehen, wenn man den 2015 zeigt oder was.
Ja, so irgendwie war ihnen das zu radikal, der Schluss und so. Und dann musste sie wirklich dieses Buch nochmal umschreiben. Aber die haben sich dann trotzdem verabschiedet, aus anderen Gründen. Das ist halt so, dass da viele Leute reinreden. Ne? Das sind die Produzenten, das ist der Regisseur, das sind die Redakteure vom Fernsehen. Und oft haben ja auch die Förderbeamten im Wörtchen mitzureden. Mhm. Da kann ich auch eine kleine Geschichte erzählen über die Macht der Fördervereine oder der Vorsitzenden, der Chairman. Letztes Jahr hat ja der Oskar Röhler seinen Bettdirektor gedreht. Mhm. Und wir haben ja einen guten Kontakt so, und er hatte mir ja das Drehbuch schon vorher mal geschickt. Wir haben auch drüber gesprochen. So. Er hatte den Stoff eingereicht mit Oliver Masucci in der Hauptrolle.
Ja, der aus, wie heißt es nochmal, Dark unter anderem.
Ja, Hitler-Dings da, ja, er ist wieder da. Oder so.
Mhm. Mhm. Er ist wieder da.
Und hier diese Schachnovelle. Der ist auch.
Schachnovelle ist ganz stark. Oder hier, ja, ja. Hier Künstler ohne Auto, nee, Autor ohne Auto. Werk ohne Auto.
Werk ohne Auto.
Ja. Der spielt ja, der hier Filz und Fett. Er spielt in Fantastische Tierwesen. Also Hollywood spielt er Teil 3, den Bösewicht.
Ja, ich finde ihn toll. Also wirklich. Einer der wenigen deutschen Schauspieler, die ich so nicht bewundere jetzt, aber deren Leistung ich real einschätze und sage, das ist wirklich toll, was der macht. Der hat wirklich eine breite Spielvarianz. Und da rief mich der Röhler halt an, kurz vor den Dreharbeiten. Und sagte, was machst denn du gerade? Was hast denn du vor? Ich sage, ja, im Moment nichts, schreib ein bisschen und so. Mhm. Und dann sagt er, willst du bei mir die Hauptrolle spielen? Ich sage, hey, ich glaube, das spielt schon jemand. Der Oliver spielt das doch, ne? Er sagt, ja, ich habe nur Probleme. Der spricht nicht meine Worte, der will immer was anderes sagen. Ich halte das nicht mehr raus. Die sind so schön, meine Worte. Und ich sage, ja, kannst du das so einfach? Ich bin der Regisseur, ich kann das. Und da habe ich gesagt, okay, ich kenne ja den Stoff, wir haben ja oft drüber gesprochen und so. Und dann haben wir so 3 Tage gesponnen rum und so über das Kostüm schon gesprochen. Und wir wollten es dann als Fortsetzung von Alter Affe machen, so 2. Teil.
Yeah.
Und dann mal so 3 Tage Ruhe. Und dann rief er mich wieder an und sagt, pass auf, es ist Folgendes. Ich habe halt mit der Förderung gesprochen. Und die sagen, wenn er das nicht mit dem Oliver macht, dann geben sie kein Geld.
Das heißt, es ist an Oliver Masucci. Mhm. An ihn ist diese Förderung gebunden. Das ist doch eigentlich total quatschig, weil es ist ja eine Kulturförderung, die ja eigentlich Kreative fördern soll.
Das ist ja der Regisseur, genau. Der sagt, ich will es lieber anders machen. Das sollte man ihm. Röhler ist ja nicht ein Newcomer oder so ein Amateur, sondern der weiß schon, was er tut.
Aber du siehst es ja halt, wenn du zum Beispiel diese Medienbau Berlin-Brandenburg Feier immer zur Berlinale hast, wo dann irgendwelche Schecks nochmal feierlich überreicht werden vor allem. Ne? Dann sollen sie ja trotzdem immer irgendwie gerne sagen, schaut mal, so und so viel Geld haben wir investiert und so viel wurde dann in die Region dadurch investiert und das kam am Kino wieder raus.
Der sogenannte Effekt, ja. Die Förderung, die du bekommst, die will dann noch was haben.
Und dann gucken die dann sich wahrscheinlich genau auf ihre Besetzung, genau auf ihren Namen und dann fühlen sie sich vielleicht auch, und das kann auch so eine Ego Sache sein. Nee, unterschrieben haben wir für eine genau andere Sache. Mhm. Jetzt kannst du nicht danach das so machen. Aber es ist halt einfach kritisch. Es ist kritisch, wenn Leute, die mit der Kreativität in erster Linie nicht betraut sind, so sehr in die Inhalte reinreden.
Ja.
Das sollten Geldgeber sein und sagen ja oder nein. Und du siehst es ja bei den Streamern. Du siehst, die Streamer geben auf einmal die Freiheiten, mal ein paar andere Stoffe zu denken. Das muss nicht funktionieren, aber es wird mal gewagt. Wie ist dieser Prügelfilm jetzt hier auf Netflix gerade?
60 Minuten.
Oder sowas wie Dark. Wäre doch im deutschen Fernsehen niemals zustande gekommen.
Nee, aber hier die ARD hat ja letztes Jahr einen Zombie-Film, Zombie-Serie rausgebracht.
Ja?
Oderbruch.
Ja, Oderbruch ist ziemlich frisch in der Mediathek.
Ja, ja, 8 Millionen Klicks in der Mediathek.
Ja.
Das ist eine Zombie-Serie?
Ja, am Anfang, die finden halt Haufen von Leichen, die alle ausgesaugt sind.
Spielst du da nicht mit? Spielst du da nicht mit?
Da spiel ich mit, ja.
Spielst du mit, genau, ja.
Pulver Paul.
Nee, und da die ARD und so, die waren da auch so, ich glaube, die Geta hat das produziert, und die waren da auch so ein bisschen, naja, können wir denn das machen und so. Aber deswegen haben sie es unterfinanziert, wirklich, wie bei allen, die sie wagen. Der Christoph Waltz hat mal einen schönen Satz gesagt. Der hat gesagt, in Deutschland werden die Filme wie Trash produziert, du hast kaum Geld, hinten und vorne reicht's nicht. Und dann werden die immer als ganz große Kunstwerke verkauft. In Amerika ist genau umgedreht. Die produzieren die wie Kunstwerke, die stecken so viel rein, dass es gut aussieht, dass es Wirkung hat, dass es gut verkäuflich ist. Und wenn es dann fertig ist, verkaufen sie es wie Trash an jeden. Jeder, der zahlt, kriegt's. Und das ist halt ein bisschen das Problem. Und die haben jetzt gesehen, dass das Ding Erfolg hat. Dass die Leute sowas gern sehen, ein bisschen. Das ist ja das, was du vor 2 Monaten in deinem Beitrag auch gesagt hast. Die sind das halt nicht gewohnt. Die sitzen da mal anders zu denken, innovativ zu sein. Das ist ja auch das Problem der Förderbeamten. Die sitzen da teilweise seit 20 Jahren, dieselben Leute. Und im Grunde genommen sind es ja keine Filmemacher. Das sind nur Leute, die verwalten. Und die dann entscheiden, natürlich im Gremium und so, die besprechen, aber es entscheidet am Ende einer.
Ich hatte versucht, das irgendwie für mich auch herauszufinden, habe das aber nicht hinbekommen. So, du hast von diesen drei Säulen gesprochen, Leidenschaft und Verführung, Provokation etc. Ja. Und mir ist irgendwie bei der Recherche auch nie klar geworden, wo war der Punkt in Deutschland, an dem das sich verflüchtigt hat. Weil, wie du selber sagst, es gab so Sachen wie Lola Rent, aber das war dann mal so ein Versuch, anders als in den USA, wo ein Film, der erfolgreich ist und eine ganze Welle lostreten kann, ist es in Deutschland aber nicht so. Und ich frage mich, warum genau diese drei Säulen nicht bedient werden. Ich meine, nun bist du in der Industrie dabei gewesen, wirst sicherlich einige Male das mitbekommen haben. Gab es so Fälle, wo du gesehen hast, dass so Stoffe extra verdummt werden? Oder war das sowas, wo du das Gefühl hattest, das liegt wirklich an diesem Fördersystem oder an diesem ganzen großen System, weil Fernsehintendanten mitreden wollen etc.?
Das sind halt staatliche Behörden und die haben einen Auftrag. Mhm. Den pädagogischen, moralischen, keine Ahnung, nennt man am Ende politische Korrektheit. Und darum geht's, wenn da so ein Stoff kommt, ich sollte jetzt eigentlich einen Zombie-Film drehen, einen Kinofilm. Der wurde verschoben wegen Finanzierungslücken und so, ne? Das kannst du halt nur, als, da musst du ein Künstler sitzen, der dann diesen Stoff kriegt. Zombie, was? Hier in Deutschland spielt in so einem Krankenhaus, taucht ein Zombie auf. Vampir, nicht Zombie. Da kriegst du halt kein Geld für. Die Leute, da brauchst du eine Fantasie, da musst du nachvollziehen. Das ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Vampir und einer Sterbenden, das musst du dir vorstellen können. Und die Leute, die da sitzen und das entscheiden, die sind halt in so einer Maschine drin, in dieser, die müssen Steuergelder verwalten und dann müssen sie es allen recht machen. Und gerade jetzt im Fernsehen, weil ich mich darauf beziehe, dass das Fernsehen beim Kino mitspricht, die haben halt so eine Ü80-Mentalität. Also da gibt's Tatort. Tatort soll den alten Leuten vermitteln, dass alles in Ordnung ist und dass wir alles hier im Griff haben. Mhm. Ja, da kommen zwei alte Kommissare und am Ende, du weißt immer, wie es ausgeht.
Hast du auch ganz viel mitgespielt, ne? Polizeiruf, Tatort.
Ja, ein paar habe ich gemacht.
Aber das heißt, du hast dafür für die Ordnung in Deutschland
welche,
gesucht.
Du hast welche geschrieben.
Ich war immer auf der anderen Seite.
Ah, du warst immer der Böse.
Aber du hast doch welche geschrieben, ne? Polizeirufe.
Ich weiß nicht, ich habe drei Drehbücher geschrieben. Bin da nicht stolz drauf, will auch nicht die Namen nennen. Es war nicht das Beste, was ich geschrieben habe. Aber es ist das, was am Ende dabei rauskommt, wenn du einen Stoff einreichst, der genehmigt wird.
Ja.
Weil ich habe der Regisseur Benjamin
Steht Teske. Steht aber auch online, welche das sind.
Ja.
Wollte ich schon noch sagen.
Ja, kann man googeln. Wer macht sich die Mühe?
Ich habe auch mal mit einem Regisseur zusammengearbeitet. Ich glaube, ich habe das hier schon mal erzählt. Der hatte zwei Drehbücher. Eines war so ganz interessant, weil es so Fight Club, es hatte aber so ein bisschen was von Unterwelt und er hatte da noch so eine fantastische Note drin. Und
das,
dann gab es
das nicht finanzierbare Drehbuch?
Ja, genau. Er wollte unbedingt das umsetzen und ist zur Förderung damit gegangen und die haben gesagt so, also nee, was soll das denn sein? Aber dieses andere Drehbuch, und das andere Drehbuch war wirklich, das hatte so einen ganz banalen Namen. Also mir ist die Ödnis schon aus dem Gesicht getropft, wenn ich das gesehen habe.
Drei Blumen für Carla.
Ja, irgendwie sowas. So drei Rosen am Rande des Berges. Irgendwie sowas. Und ich dachte so, oh Mann, warum macht ihr denn das nicht? Aber der Regisseur meinte damals zu mir, du gehst zum WDR, da sitzt dann diese Frau, sagt, nee, guck mal, die hauen sich hier auf die Fresse. Das will ich nicht. Das möchte ich nicht. So, dann haben wir das umgeschrieben. Und du hättest das so sehr umschreiben müssen, dass nichts mehr von der ursprünglichen Idee übrig geblieben wäre. Und die hatten aber dann, als sie gesehen haben, es gibt diese zwei Drehbücher, von Anfang an sich dann auch auf eingeschossen auf das andere, weil das kannst du dann hinterher bei Arte oder bei den Öffentlich-Rechtlichen dann eben verkaufen. Und deswegen kriegst du diese Stoffe scheinbar nicht durch. Und deswegen geht kein Genre.
Es ist ja ein bisschen traurig,
also
mit
anzusehen. Ich bin verwundert, wenn du sagst Vampir.
Der Regisseur Benjamin Teske ist der. Mit dem habe ich vor 8 Jahren eine Komödie über die Pornoindustrie gemacht. Mhm. Strawberry Bubblegums. Und da habe ich sogar ein Filmfest in Offenburg. Ich bin, glaube ich, der einzige Schauspieler in Deutschland, der für einen Fernsehfilm einen Kinopreis bekommen hat.
Ah.
Ja, weil es hat der NDR produziert und es stand offen, ob wenn es gut genug wird, dass wir das noch ins Kino bringen können. Das war noch nicht so festgelegt. Und deswegen gingen wir dann nach Oldenburg auf das Festival da. Da kriegte ich halt den Preis und das war ein Kinopreis. Vincent Cassell-Preis heißt der. Dann hatte aber der NDR inzwischen, wir hatten sogar einen Verleih, ich kannte noch einen Verleiher und so, der fand es toll und wollte es auch ins Kino bringen. Und da hatte der NDR aber dann schon das in eine Sendeliste eingefügt und dann kriegten die das nicht mehr raus. Das heißt, da stand der Sendetermin dann fest und dann wurde es zum Fernsehfilm gemacht. Und das war recht originell und ich finde ja, Teske ist so einer von denen, wo ich sage, der müsste einfach viel mehr machen. Und er hat in den 8 Jahren, wir haben zusammen Stoffe entwickelt, weil wir ziemlich gut zusammen spinnen können und so. Wir haben mehrere Stoffe entwickelt. Also nicht nur für die Öffentlich-Rechtlichen, sondern auch für Netflix, Join und alles, was da rumkrebelt. Und es waren nur so verrückte Stoffe, wirklich durchgedrehte Sachen, wo wir gedacht haben, es könnte mal sowas gebrauchen hier, so ein bisschen was Buntes, ein bisschen was Aufgedrehtes. Und alle abgelehnt wurden, alle. Und dann verlierst du irgendwann auch so die Lust, so was Neues zu entwickeln. Und dann sagst du dir halt, gut, dann mache ich jetzt hier Rosamunde
Pilcher.
Das ist dann die Mentalität. Ich hatte in einer ARD-Reihe mitgemacht. Ich sage jetzt den Titel nicht, weil das will ich jetzt nicht machen. Und ich kann aber der Hauptdarsteller ist ein sehr guter Freund von mir und habe da ein bisschen gecheckt und habe gesagt, ich würde ja auch gern mal für eure Reihe mal ein Ding schreiben und so. Ja, sagte, schick mal das da hin und so. Und dann habe ich das an die Produzentin geschickt. Und dann kriegte ich so eine Antwort zurück, das wäre nicht mit dieser Reihe kompatibel. Habe ich gedacht, was, wie kompatibel? Und habe ich gesagt, dann sollen sie mal so ein Register zusammenstellen, was alles kompatibel ist für die Reihe und so. Ich war ziemlich angepisst und ich habe gesagt, ich habe schon so und so viele Filme gemacht, Preise gewonnen. Ich habe Ahnung von Filmen. Ich weiß,
wissen Sie nicht, wer ich bin?
Es geht darum, eine gute, geile Geschichte zu erzählen. Ja. Nicht, ob irgendwas kompatibel ist. Wenn dieselben Figuren auftauchen, kannst du überall alle Geschichten erzählen. Dann war sie ein bisschen so, und hat mich dann weitergereicht an den Produzenten. Und mit dem habe ich dann telefoniert und so. Und er meinte, ja, es ist halt im Moment, nehmen wir von männlichen Autoren nicht so gerne an. Wir hätten gern erstmal jetzt bevorzugt schwule Autoren.
Schwule Autoren?
Schwule Autoren. Wenn es geht, aber auch Frauen.
Ja.
Also weibliche Autoren. Und dann habe ich natürlich, Teske ist schwul, habe ich den mit ins Boot geholt. Und dann haben wir das zusammen und dann habe ich noch eine Freundin, mit der haben wir auch schon einen Stoff entwickelt.
Und dann haben wir sozusagen... Die haben das dann genommen danach, oder was?
Nein, natürlich nicht. Okay, ich dachte, das war halt nur so eine Nummer. Das hat ja mit dem Kompatibel zu tun. Und dann hatte ich halt einen Schwul mit drin, eine Frau mit drin und ich war auch noch mit drin. So, und dann sagt er ja so, ja, aber irgendwie passt das nicht in die Reihe. Er hat nicht mehr kompatibel gesagt, sondern es war dann, hat sich dann so still erledigt. Ich soll ihm mal einen anderen Stoff schicken. Und dann habe ich ihm einen anderen Stoff noch geschickt und seitdem hat er sich nicht mehr gemeldet.
Nun ist es so, wir hatten jetzt hier, gerade auch, weil ich neulich ja mein Video gemacht hatte und da haben wir ganz viele Leute, haben uns geschrieben aus der Industrie und es ist auch ein Punkt, warum ich gesagt habe, dass es eigentlich super wäre, dass du zu uns kommst, weil wir hatten viel Nachrichten bekommen von Beleuchtern, Leuten aus der Special Effects Szene,
Requisite, Kamera,
genau, also alles, was du dir vorstellen kannst. Und alle sagen dasselbe, seit November, Dezember 2023 ist diese Branche praktisch tot. Und jetzt habe ich von dir gehört, dass selbst so ein Schauspieler, der so viel auf dem Kerbholz hat, so, also auch Preise gewonnen hat, so alles kann, alles schon mal irgendwie gemacht hat, dass es bei dir sehr ähnlich aussieht und jetzt gerade so eine totale Flaute ist. Und
bis heute.
Bis heute
ZDF
natürlich.
ZDF kam Angebote rein.
Genau.
Bis heute, ja.
Ja, ja. Aber trotzdem würde mich mal interessieren, was du, weil wir hatten nur gemutmaßt, ne, weil viele aus der Branche uns geschrieben haben, gesagt haben, was ist denn los? Wir verstehen es nicht. Es war dann eher so, dass viele dann überrascht waren, dass es allen anderen auch so geht und den Schauspielern offenbar auch. Kannst du es ja erklären?
Also eine Erklärung dafür habe ich nicht, weil die lassen sich ja nicht in die Karten gucken. Ja. Ich hatte im November noch einen Krimi gemacht, Krimiland, Deutschland, Harter Brocken, da hatte ich auch eine Hauptrolle gespielt und so. Und nach den Dreharbeiten war dann, wie ich habe letztes Jahr 5 Projekte gemacht, Kinofilme, auch Fernsehen und so. Ab November war plötzlich wie abgeschaltet.
Ja.
Wirklich, ich ein halbes Jahr nicht mal, gut, da waren jetzt so Hörspielanfragen, wo ich im Background-Chor Nazi singen sollte und sowas, aber da habe ich dann lieber darauf verzichtet. Es gibt so in der Karriere immer so hoch, runter, auf und ab.
Das gibt's schon, ja.
Die gibt's immer wieder und so. Aber ich hatte es eigentlich noch nie so richtig. Es lief mal nicht ganz so gut. Ich wollte halt jedes Jahr einen Kinofilm dabei haben und ich hatte, glaube ich, 2 Jahre, wo ich keinen Kinofilm hatte.
Kannst du so über den Daumen peilen, wie viele Drehtage das dann im Jahr sind? Wenn du sagst, läuft gut?
Nee, das sag ich nicht.
Okay.
Nee, aber es waren gute Projekte und wenn du deinen Preis kriegst, kannst du davon auch leben, wenn es auch nicht so viele. Aber mir geht's ja, es geht ja darum, was will ich mit dem Beruf? Mhm. Was ist es für mich? Und ich habe halt gehört, letztens war ich am Mauerpark, habe da ein bisschen ja gefeiert mit meiner Freundin, kam ein Tontechniker auch und so und hatte gesagt, hey André, wie läuft's denn so? So, läuft scheiße und bei dir so? Ja, sagt er, ja, bei mir auch. Mir haben sie jetzt hier Berlin Tag und Nacht angeboten. Glaubst du nicht? Und so voll schrecklich, allen anderen geht es auch so. Die Ursachen kenne ich nicht, aber es ist irgendwie ein allgemeines Problem, weil ich sehe auf Insta und auf Facebook, dass die Fernsehlieblinge alle richtig fleißig drehen. Die sogenannten Scheitelrollen.
Also Scheitelrollen?
Scheitelrollen sind das für mich.
Was ist das?
Zum Beispiel Jan-Josef Liefers, der dreht eins nach dem anderen.
Ja.
Und teilweise überlappen halt die Produktionen so, dass er die Frisur nicht ändern kann. Dann schlägt den Scheitel halt zur anderen Seite. Und diese Leute drehen halt fleißig ununterbrochen und so. Und das ist halt diese Einfalt im Fernsehen. Da hast du seit, weiß nicht, 30 Jahren dieselben Kommissare, die sich da über ein Bildschirm... Jetzt, mich wundert es, dass sie nicht im Rollator kommen und die Fälle klären. Und diese Auf- und Abs und so, das ist immer mal mit drin. Der Christoph Wall zum Beispiel, der hatte mal ein Jahr, da hat er nur 2 Drehtage bekommen.
Aha.
Und so, wirklich, da hat er nichts angeboten. Ich hatte ja mal
also mit weit vor seinem
genau, vor Hollywood, Bastard. Ja, weit vor.
Du hast mit dem hier gedreht?
Ich habe, ja, Alter, habe Angst, da sollte er einen Psychiater spielen.
Ja.
Aber die Szene ist rausgeflogen.
Ah, okay.
Und da habe ich halt mit ihm, er war immer unzufrieden, hat gesagt, ich kann viel mehr, ich will... Na, wie jeder anspruchsvolle Schauspieler.
Yeah.
Wie gesagt, es geht darum, was will ich mit dem Beruf? Ich will halt mich immer weiterentwickeln. Ich will immer besser werden. Ich will immer schönere Sachen machen und so. Mm. Und wenn du aber jetzt ins Fernsehen eingesperrt bist, als Fernsehschauspieler, bist du für immer in dieser Kiste drin. Das ist halt, wenn ich einen Fernsehfilm mache, dann mache ich den, ich spiele ja genauso wie beim Kinofilm. Ich gebe ja alles. Ich will immer das Beste draus machen. Aber im Fernsehen ist halt so, dann bist du abgedreht und dann hörst du nie wieder was. Und dann 3 Tage vorher kriegst du einen Sendetermin und dann läuft das Ding. Und während der läuft, kommt dann unten schon das nächste Band für die Ankündigung für den nächsten. Und dann ist das Ding durch. Und dann läuft das nächstes Jahr mal um 23 Uhr. Ist halt für uns Schauspieler nicht so ein großer Auftritt. Wir kriegen dann Geld und damit hat sich das erledigt. Aber beim Kinofilm, egal wie klein der ist, wie klein deine Rolle ist, du kannst dich traditionell auf die Bühne stellen, da ist ein Scheinwerfer und dann verbeugst du dich für deine Arbeit. Und selbst wenn die klein war und du wenig Geld gekriegt hast, ist das eine gewisse Art von Belohnung.
Ich fand das bei euch ganz interessant. Ich habe ja das so mitbekommen live, wie König von Palma quasi an den Start ging. Und König von Palma war wohl von Anfang an, glaube ich, so geplant, dass es bei RTL laufen sollte, aber auch auf RTL Plus ausgewertet werden sollte. Und die erste Staffel war ganz absurd, kam erst mit so einer... Ich glaube, mit einem Vorlauf von ein paar Wochen oder einer Woche kam die Staffel auf RTL Plus und dann erst im Fernsehen. Bis heute habe ich nicht verstanden, was dieses Prinzip soll. Also, ne, weil entweder du produzierst für RTL Plus, dann, ne, so wie es die Streamer auch machen, oder du produzierst fürs Fernsehen. Aber dieses Mischding, bei dem du dann so Halbexklusivitäten hast, das habe ich gar nicht so richtig mitbekommen. Und das haben sie bei der zweiten Staffel ja dann auch wieder überworfen gehabt. Und das Ding war, ich habe das dann so mitbekommen, ne, Carly redete die ganze Zeit von dieser Serie, ständig wurde irgendwie gedreht, ein Jahr hat es gedauert. Und dann wurde das ausgestrahlt und dann war das so weg. Dann verflüchtigte sich das. Und das stelle ich mir so als Schauspieler oder als Kreativer, nicht nur als Schauspieler, sondern wahrscheinlich alle, die da an so einem Fernsehfilm oder so einer Serie beteiligt sind, stelle ich mir das irgendwie doof vor, dass du was machst, das wird dann einmal gesendet und dann vielleicht hast du Glück, das wird übernächste Woche beim SWR nochmal um 1.15 Uhr ausgestrahlt oder so und dann war es das.
Das macht das Filmemachen aus. Das ist über die Jahre, ich bin jetzt schon ein bisschen länger dabei, das Schlimmste ist im Grunde genommen immer dieses ständige Abschied nehmen. Filme machen ist sehr emotional, sehr leidenschaftlich. Man glaubt immer, dass man den besten Film der Welt macht. Und da steckt eine Menge Herzblut von allen Leuten drin. Du drehst ja auch zu unmöglichen Zeiten, nachts früh und manchmal, wenn du Nächte hintereinander drehst, bist du richtig durch und schweißt zusammen und dann hast du so ein Team und dann machst du die Abschlussfeier, alle liegen sich in den Armen, weinen oder lachen, keine Ahnung. Und dann nächsten Tag plötzlich ist tote Hose.
Ja.
Ist so ein Loch. Und du fällst immer in dieses Loch rein, egal was du gemacht hast. Und dann kommt das nächste Projekt und aus diesem Loch musst du dich dann wieder, du fängst eigentlich immer bei Null an. Und das ist mir in den letzten Jahren, geht mir das so ein bisschen, gerade guck mal, wenn ich letztes Jahr 5 Projekte gemacht habe, dann heißt es, ich habe 5-mal Abschied genommen und ich habe 5-mal bei Null angefangen.
Mhm.
Klar, wenn du jetzt irgendwo angestellt bist im Theater oder du hast halt eine Reihe bei ARD, da hast du dieses Empfinden nicht, weil du siehst sie in 2-3 Monaten siehst du wieder und dann habt ihr wieder eine schöne Zeit. Und das ist ja meist auch dieselbe Stammbesetzung, die dann noch von der Crew dabei ist und so. Da kannst du dir so ein Gefühl über Jahre vielleicht erhalten. Aber das ist halt auch so, Fernsehen ist keine große Kunst. Manchmal passieren gute Sachen im Fernsehen, da sehen wir was Besonderes, aber im Allgemeinen ist es ja eher so, dass die Leute gut schlafen können. Dafür ist Fernsehen da.
Naja.
Dass die Leute noch so das Gefühl. Guck mal, die haben also jetzt Krimi für alte Leute, über 80, das ist die Zielgruppe.
Holly guckt auch super gerne Krimis. Sind nicht nur, also die guckt es natürlich gerne mit ihrem Opa, weil sie gerne mit Opa Krimis guckt. Aber die ist voll fasziniert von Tatort. Die will das immer mal mit mir gucken. Und ich sage dann immer, die Scheiße mache ich nicht an.
um die Ü80, warum die solche Beiträge senden. Also Krimis überhaupt, Sokos und alles eskaliert ja. Das ist, um diesen Ü80-Leuten wirklich zu sagen, ihr lebt hier sicher.
Ja.
Schlaft mal schön. Dann haben sie Sportsendungen, um die alten Leute daran zu erinnern, dass sie auch ein bisschen Sport machen sollen, ein bisschen aktiv sein sollen. Und dann gibt es die Kochshows. Mhm. Das bedeutet für die Ü80er, sie sollen sich gesünder ernähren. Und dann haben sie noch die Quizshows, um das Gehirn der alten Leute noch ein bisschen auf Trab zu halten. Dann kommt dann halt so gefragt, gejagt und so. So, das sind die Säulen des Fernsehens und das ist, glaube ich, auch die Message dahinter, dieses Anliegen, das Politische oder so, das Gesellschaftliche, würde ich sagen.
In sowas wirst du nicht reingehen oder gehst du in sowas wie gefragt, gejagt oder klein?
Na, ich war einmal groß, da, wer weiß denn sowas? Hm? Das war ganz lustig, weil die immer so absurde Fragen haben.
Da war ich Joker für Edin tatsächlich.
Ja?
Ja, ja. Hatte ich dann wegen Corona so Call mit Kai Pflaume, um Edins Frage zu beantworten. Ja. Man merkt ja bei dir die ganze Zeit diese enorme Leidenschaft. Ne? Das ist ja das, wie man sich wahrscheinlich so leidenschaftliche Schauspieler auch vorstellt. Wenn du sagst, man glaubt, man macht immer den größten Film und du gibst immer alles. Gibt es nicht aber auch die, die das wirklich so als Brot- und Butterjob machen und denen es um die Aufmerksamkeit mehr geht, als wirklich um die Rollen? Und ist das dann nicht irgendwie auch eine Last? Ich meine, das merkt man ja auch bei den Kollegen, oder?
Ja, schon. Es ist ja auch so, ich bin ja jetzt schon, 35 Jahre dabei. Und merkwürdigerweise habe ich nur einen einzigen Freund, Freundin, die in der Branche arbeitet. Also wie ich es kenne, hat man keine Freundin, man hat jemanden, den man kennt. Mhm. Mit denen trifft man sich, auch, man geht essen und so. Aber im Grunde genommen, ich habe mich letztens wieder mit einem Regisseur verabredet, einfach nur so, um zu quatschen. Aber das ist immer, wenn ich mich mit einem Regisseur verabrede, einfach nur, um ein Käffchen zu trinken und zu plaudern, da ist immer, steht immer dahinter, jetzt denkt er vielleicht, ich will unbedingt eine Rolle bei ihm. Klar will ich eine haben, aber spricht man ja auch nicht aus. Selbst alte Freundschaften sind darüber zerbrochen und so. Also wirklich, weil du bist immer in einem Minenfeld. Es gibt da keine Solidarität, habe ich nie kennengelernt. Da hat jeder halt so gesehen, wie er zurechtkommt, wie er nach vorne kommt, wie er vor die Kamera kommt. Entweder vor die TV oder vor den Medien, also von Reportern und so. Das war die sogenannten Kamerahuren. Die wollen immer vorne vor der Kamera stehen und irgendwie zeigen, dass sie irgendwas zu sagen, dass sie noch da sind und so. Ich habe andere Freunde.
Ja, aber das ist doch gut. Also das erdet ja einen auch. Ich meine, in dieser Branche laufen ja schon auch überproportional viele Egos, sage ich mal, rum. Ne? Leute, wo ganz schnell man mal auch verletzt ist oder kleine Dinge passieren und die werden eskaliert.
Ein falsches Wort kannst du.
Ja. Da ist man ja auch ganz froh, wenn man, sage ich mal, normale Leute als Freunde hat, oder?
Ja, ohne normale Freunde kommst du überhaupt nicht wieder rund, weil du immer dich fragst, ist es jetzt wirklich ein Freund? Weil was ist ein Freund? Ich erwarte von einem Freund, dass er für mich was tut, ohne dass er weiß, dass er von mir was zurückkriegt. Das ist ein Freund. Und das ist in der Branche überhaupt nicht so. Ich war mal mit einer Schauspielerin verheiratet, ein Jahr. Es war eine Katastrophe. Weil wir haben nur über den Job geredet. Und dann war ich später noch mal mit einer anderen Schauspielerin so ein halbes Jahr zusammen. Ich will auch mal abschalten. Ich habe jetzt eine Freundin, die arbeitet in der Autoindustrie, ne? Also so, die macht Marketing und Kommunikation und die erzählt mir so spannende Sachen. Also, das ist genauso. Jede Branche hat ihre Schattenseiten und ich finde inzwischen die Schattenseiten der Autoindustrie viel, viel interessanter.
Aber ich glaube, das ist bei dir natürlich auch so ein bisschen, das merke ich in unseren Gesprächen noch mal raus, du brennst dafür und du machst es gerne, weil du, wie du immer sagst, Geschichten erzählen willst. Aber ich glaube, du bist auch müde und du bist vor allen Dingen müde, in so Systeme passen zu müssen, ne? Weil dann auch die Perspektiven wahrscheinlich fehlen, wie man Film oder Fernsehen in Deutschland nochmal anders machen kann.
Ja, auf jeden Fall. Die Diskussion geht schon über Jahrzehnte. Mhm. Weil wir sind uns alle einig, dass das, wir sehen ja die Zahlen des deutschen Films, ne? Also es geht jetzt nicht um die Fernsehzahlen, weil da kriegst du ja immer mal, die liegen ja eh zu Hause.
Wir haben es letzte Woche erst gesagt, so sowas wie 6 Millionen oder 7 Millionen für Fuck You Goethe ist nicht mehr drin. Dieser Chantale Märchenland, der das Spin-off quasi davon war, der hat jetzt 2,6 Millionen geschafft. Manta Manta 2 ist, glaube ich, letztes Jahr auch nicht über die 3 Millionen.
2 Millionen, glaube ich, auch.
Also wenn selbst Manta Manta 2 mit Till Schweiger...
Das Kanu des Manitou wird nochmal spannend, ne, weil es ja anknüpft an einen 12-Millionen-Zuschauer-Film.
Ja.
Aber auch da wird Bulli nicht diese Leute mobilisieren.
Das glaube ich nicht.
Naja, das liegt daran, dass wir halt eine Menge Konkurrenz haben. Wenn wir Kino machen, dann haben wir die ganzen Streaming-Dienste, wir haben die Amerikaner, wir haben die internationale Kinoszene immer als Konkurrenz. Und wenn ich hier Zuschauer jetzt am, sagen wir mal, am Sonntagabend durch den Regen fahre, dann mir einen Parkplatz suche, dann bezahle ich 10 Euro für die Karte und da stehen halt 10 Filme. Und dann steht halt ein deutscher Film da mit. Da ist halt immer so...
Die Ermittlung.
Naja, du kriegst für den gleichen, Preis, kriegst du halt. Sag ich schon seit 15 Jahren so. Kriegst
das
du den
meine
gleichen
ich,
Preis.
Weil die, guck mal, wenn Marvel läuft, ich guck mir die Sachen an, weil das sind die modernen Märchen. die Marvels. Ich gucke da immer wie Avenger America, Captain America. Ich gucke mir das an, was die so wieder an neuen Tricks da drauf haben.
Ja.
Die Geschichten sind meist beliebig oder so, aber wie sie es dann machen, was sie wieder Neues entdeckt haben in ihrer KI, das kannst du von deutschen Filmen nicht erwarten. Die haben so wenig Geld, das reicht gerade mehr für einen Vorspann und für einen Abspann, was jetzt die KI machen darf. Wollen wir jetzt nicht. Gut, ich übertreibe ein bisschen.
Aber es gibt solche Filme. Also es gibt diese Filme tatsächlich. Jetzt dieses Jahr habe ich gehört, wir haben den gar nicht besprochen. Den haben wir fälschlicherweise oder sträflicherweise über Sterben. Habt ihr von dem gehört?
Lars Eidinger.
Der soll wohl absolut großartig sein. Ich weiß nicht, von wem der ist. Aber es gibt wohl immer mal wieder, wenn man sich so durchschlängelt.
Gibt's ja, die Ausnahmen.
Ich meine, auch das ist ein Film,
gut, wenn, natürlich alle
wenn ich ins Kino gehe und dann sage, Bad Boys 2 oder 4 in dem Fall, dann der neue Mad Max-Film oder Sterben, auch dann würde ich persönlich immer sagen so, ich
muss sagen, Sterben hat jetzt 100,
Sterben habe ich heute keine Lust.
Sterben hat 189.000 Zuschauer gemacht und ist auf Platz 32 der erfolgreichsten Filme dieses Jahr bis jetzt.
Naja, ist ja schon mal, es gibt ihm keine Hoffnung, weil ich weiß danach wieder so ein Riesenloch. Da haben sie mal einen, wo es funktioniert hat, weil sie nicht offen sind für andere. Guck mal, ich erzähle mal eine kleine Geschichte. Ich hatte ja jetzt ein halbes Jahr mehr oder weniger Zeit.
Mhm.
Meine zweite Leidenschaft ist Schreiben. Ich schreibe sehr gern und ich habe ja schon mal ein Buch rausgebracht und so, ein Krimi übrigens.
Wie heißt er?
Und Der Zugriff.
Der Zugriff.
Ich habe das YouTube-Video gesehen mit eurem Werbe, wie man es machen kann. Da haben sie den Zugriff gefilmt und dann hast du gesagt, hier ist die bessere Variante.
Nee. Ich habe jetzt halt viel Zeit gehabt. Mhm. Ich habe einen Roman, den ich gerade schreibe, da habe ich schon 100 Seiten. Und da schreibe an meiner Autobiografie, weil da einfach irre Sachen drin sind, die ich erlebt habe. Und dann habe ich
übrigens
halt
ein eigenes Kapitel bekommen werde.
Ja? Mhm. Na, nur wenn ihr euch was Besonderes überlegt. Da kommen nur besondere Sachen rein in meine Autobiografie.
War freundschaftlich gerade noch das, was man für jemanden macht, ohne was zurückzukriegen?
Jetzt nicht mehr. Es ändert sich bei André alle, je nachdem.
Wer gibt jetzt wem?
Ja, ja.
Und ich habe mich halt immer schon geärgert, wie das System läuft, dass die besonderen Filme hat. Ich habe halt mit dem Tesca so viel entwickelt, so viele Sachen, das ist alles abgeschmettert worden. Ich habe halt so viel Erfahrung mit der Filmbranche gemacht. Bin ja schon seit fast 35, 40 Jahren dabei. Und ich wollte immer was über die Filmbranche machen.
Mhm.
Immer was. Weil die halt so kurios ist, weil die so krass ist, so, weil die so Glamour und Absturz, das ist alles drin.
Kann man das denn machen, ohne dass du der Filmbranche damit nicht auf die Füße trittst?
Ja, ist gut.
Das ja, wollte ich gerade sagen.
Den baue ich irgendwo ein. Nein, das ist natürlich so. Ich habe aber dann so überlegt, hey, schreib gern. Und ich habe so viele Sachen angesammelt. Ich habe immer Notizen. Und ich habe eine Riesenliste, was ich immer schon mal irgendwie in den Film reinbringen wollte.
Mhm.
Und dann habe ich halt gedacht, scheißegal, ich schreibe da jetzt mal was drüber. Und in dem halben Jahr habe ich eine Miniserie geschrieben. Und da geht's um die Filmbranche. Da geht's um einen psychisch gestörten Regisseur, der unbedingt ein großes Drehbuch nochmal durchbringen will und einen großen Erfolg landen will. Aber er wird von den Leuten so scheiße behandelt. Seine Frau läuft doch weg. Er ist auch, also hat psychische Störungen und hat immer Selbstmordgedanken und so. Und er will sich ständig umbringen. Er wird auf die lange Bank. Dann wird er richtig über den Tisch gezogen. Dann nehmen sie ihm das Drehbuch weg und dann will es einen anderen machen. Ist auch pleite, permanent immer. Und er kämpft wie, das hat schon so Mr. Bean so. Mr. Bean ist ja für mich der größte Entertainer des letzten Jahrhunderts. Also,
ja?
Ja, weil der genau, das ist hier Lola Rent. Der vergisst jemand was im Bus, was wichtig ist, und das ist Mr. Bean. Und so, das kommt an bei den Leuten. Und dann ist er halt am Ende und er will sich eigentlich umbringen, aber dann sieht er den Redakteur und diesen Produzenten, die ihn so verarscht haben, auf der Straße und dann will er die umfahren.
Ja.
Macht die Augen zu, er verletzt sie nur, muss ins Gefängnis. Und da fängt erstmal der Film eigentlich die Serie richtig an, weil plötzlich wird er zum Star, weil er in allen Medien ist und dann wird er richtig, also ich erzähle jetzt nicht weiter. Und das habe ich dann fertig gemacht, die erste Folge habe ich schon ausgeschrieben und ich habe mir dann überlegt, dann war es fertig, habe ich gesagt, wem gebe ich denn das jetzt? Weil jeder weiß, wie die Branche läuft, dass sie einfach scheiße ist manchmal. Also,
ja, aber ist das nicht so ein Stoff, den Streamer nehmen und sagen würden, warum nicht? Die anders denken?
Pass auf, das ist wieder so ein endloser, du reichst es dann ein und pass auf, und ich habe dann überlegt, wem, ich kenne ja viele Leute, ich kenne ja Produzenten und so. Der eine, dem habe ich das nur so mal gepitcht und der hat gesagt, es ist echt witzig, aber er hat keine Chance. Also nicht beim Fernsehen und so, weil da bist du so Nestbeschmutzer, so sowas. Und dann habe ich noch einem anderen ziemlich coolen Produzenten geschickt und er hat sich nicht mehr gemeldet. Jetzt sitze ich halt so da und denke mir, na gut, was mache ich denn jetzt? Habe ich ein halbes Jahr hier in den Sand gesetzt. Und nicht nur ein halbes Jahr, sondern in den letzten 30 Jahren, wo ich das alles angesammelt habe. Dann habe ich überlegt, was kann man denn machen? Ich kriege natürlich mit dem Stoff keine Staatel, keine Förderung, kein Fernsehen. Ich komme an dieses Steuergeld nicht ran, was ich gern dafür hätte, weil ich es gern zeigen will. Und da habe ich dann überlegt, die Leute bezahlen für dieses schlechte Fernsehen, ne? Mit ihren Steuern, die müssen ja. Und da habe ich überlegt, da müsste man die Leute dazu bewegen, in mich zu investieren. Da mache ich halt so ein, ich mache einen YouTube-Kanal, meinen eigenen Sender. Genau so, ich brauche einen eigenen Sender. Das einzige Medium, was in Frage kommt, wo niemand die Kontrolle drüber hat, ist YouTube. Und dann habe ich gesagt, ja, ich brauche jetzt zum Beispiel 100.000 für die erste Folge. Ja, wo kriege ich das Geld her? Würde ich nur über Crowdfunding kriegen. Das heißt, ich müsste da draußen irgendwie 2.000 Leute finden, die 50 Euro investieren. Die würde ich dann am Gewinn beteiligen und so. Aber ich habe leider keine Erfahrung, wie man sowas aufbaut.
Also einen hast du schon mal oder zwei Leute, die 50
Drei.
Euro.
Meine Agentin hat auch gesagt,
die würde sofort. Du redest gerade zu Zehntausenden.
Martin hat kein Geld.
Musst du auch wissen. Du redest gerade zu Zehntausenden, sie hören es.
Ja, ich weiß. Und ich habe gedacht, wenn man 50 Euro investiert, dann besteht natürlich die Gefahr, dass man die verliert. Das ist ja klar, weil es ist ein Risikoinvestment. Aber wenn das Ding jetzt richtig gut wird, kann man das ja weiter verkaufen. Und dann würde jeder, der investiert, auch einen Anteil am Gewinn bekommen. So ist das Modell. Dann lädt man halt die erste Folge hoch und dann schaut man, ob das überhaupt ankommt, ob es wirklich witzig ist. Weil ich muss mich dann wirklich mit den Zuschauern messen. Wenn ich einen Fernsehfilm mache, muss ich gar nichts. Da sagt der Redakteur, super, send mal. Und so. Und hier lade ich dann die Folge hoch.
Vor allen Dingen musst du dich nicht verabschieden, weil du ja deinen eigenen Sender dann behältst.
Ja, weil ich die Serie kann ich, wenn sie gut läuft, kann ich endlos weiterschreiben. Weil
und du bist unabhängig.
Und ich bin unabhängig. Ich kann viel schneller.
Das ist ein Gefühl, was man, glaube ich, gar nicht kennt.
Klingt natürlich nach einer schönen Utopie. Ich habe immer das Gefühl, dass es in Deutschland wirklich gar nicht mehr anders möglich sein wird, um sich auch mal anderweitig durchzusetzen. Ich meine, es gibt ja Projekte, ne? Du wärst da nicht der Einzige, der Crowdfunding gemacht hat. Es ist erschreckend wenig, wie viele das machen. Ich glaube, viele trauen sich das, glaube ich, auch einfach gar nicht. Letztes Jahr habe ich erinnere mich, oder vorletztes Jahr, Mad Heidi. Ist der letzte, an den ich mich erinnere. Sky Sharks war, glaube ich, auch gecrowdfunded. Das ist immer dieser
von
Trail.
Mir unter anderem.
Genau, von dir unter anderem. Ne? Und hinterher haben sie dir auf die Finger gehauen dafür.
Und ich habe immer bis heute noch nicht meine Kopie bekommen.
Immer noch nicht.
Immer noch nicht.
Nein.
Eigentlich ist es Betrug. Ist Betrug.
Ja.
Ist Betrug, muss man sagen.
Ja, aber der Film ist auch generell Betrug, möchte ich sagen.
Ja, aber ich will ja keinen Trash machen. Ich will hochwertiges.
Das hat noch keiner gemacht. Und ich frage mich halt, hat es keiner gemacht, weil es nicht geht? Also hat es noch keiner probiert? Erinnerst du dich an irgendwie sowas, so ein Beispiel?
Nee, ich erinnere mich an kein Beispiel. Das liegt auch daran, du liest es ja ständig, wenn wir so auch mal deutsche Sachen besprechen. Der Ruf von der Generation, die Crowdfunding mitmacht, am deutschen Film selbst, ist ja einfach nicht gut.
Ja, ja.
Und da würden sie ihr Geld, also sie stecken es dann lieber an irgendwelche Produkte, oder sie auch bekommen können. Es bräuchte, das ist ja gerade das Krasse, diese Branche hat eigentlich eine so große Tradition und im Filmemachen mit die Gründe gelegt. Universal Pictures wurde von einem deutschen Auswanderer gegründet. So vieles ist hier passiert und entstanden. Und das ist eigentlich eine Schande mit anzusehen, wie es vor die Hunde geht. Und es bräuchte nur ein filmenthusiastischer Milliardär, müsste 500 Millionen abzwacken und würde alles auf den Kopf stellen.
Ja,
würde alles
auf gar den nicht Kopf so. Stellen. Das ist nämlich, das schreckt immer ab, wenn man sagt, ja, Film ist so teuer. Wenn ich jetzt einen Einzelfilm geschrieben hätte, 90 Minuten, bräuchte ich 1 Million. Aber 1 Million kriegst du einfach nicht zusammen. Miniserie, da kannst du es viel, viel länger erzählen und die Leute sind nicht überfordert, wenn sie jetzt 1,5 Stunden gucken müssen, sondern nur 45 Minuten. Und ich finde dann halt, wenn man das so splittet, wo man sagt, 50 Euro, das tut nicht weh. Aber man hat die Chance, dass man mal was ganz anderes bekommt und dass man das auch, das geht ja darum, wenn das wirklich gut ist, dann wird die nächste Folge oder je nachdem, wie viel reinkommt, 3 Folgen produziert. Und jede Folge muss sich neu aufstellen und muss sagen, hier bin ich, finde das gut, wollt das weiterhaben. Und so. Das ist halt eine direkte Demokratie.
So wir hatten ja schon drüber gesprochen, so funktioniert halt Crowdfunding halt nicht. Du kannst den Leuten nicht Teile von etwas Großem, das sie noch nicht kennen, anbieten und sagen, hier ist Teil 1. Wenn dir das gefallen hat, ist da Teil 2. Aber letzten Endes wirst du immer wieder dazu genötigt, quasi auch um das große Ganze weiterzugucken, musst du ein Investment auch als Zuschauer bringen. Und
naja, ich sehe es ein bisschen anders. Weil das ist halt entweder macht man 30 Minuten oder 40. Und jeder Teil, jede Folge muss ein kleiner Film sein. Das heißt, wenn ich das jetzt gucke, dann muss ich trotzdem als Zuschauer zufrieden sein, dass es nur 45 Minuten, aber es muss eine komplette kleine Geschichte sein, die einen Abschluss hat, wo ich sage, hey, super, jetzt würde ich gern wissen, wie das weitergeht. Lass uns mal die zweite irgendwie machen. Und das Gute ist ja, man kann es relativ schnell produzieren, weil die Leute sind alle, die wohnen alle um mich rum. Und wir wollen es ja in Berlin drehen und Idris Elba spielt auch mit.
Ja, ja. Idris Elba.
Idris Elba spielt jetzt auch mit.
Nee, das ist nur eine Idee. weil ich vorhin über den gesprochen habe, was ja ganz witzig ist, Francis Ford Coppola, mit dem du schon gedreht hast, hat ja jetzt das auch so gemacht. Der hat ja, weißt du, hast du mitbekommen, Megalopolis, sein Projekt, was der schon seit den 70ern, glaube ich, hat er das auf dem Schirm. Ich weiß nicht, ob er am Set von Jugend ohne Jugend mal darüber gesprochen hat. Jetzt hat er das aus seinem Weinimperium, das er verkauft hat oder Anteile da verkauft, ja, hat er sich 150 Millionen zusammengekratzt und hat das selbstständig gedreht. So musst du es machen, André.
Ja,
Weinimperium
auch. Mein,
noch nicht. Noch nicht.
Ach so, du meinst den Umweg.
Ja, genau.
Ich hole mir erstmal einen Weinberg, mach den richtig push hin.
Es ist natürlich schwer, den Leuten zu verkaufen, die sollen 50 Euro für was bezahlen, wo sie doch, weiß ich nicht, Netflix und Co. für so und so viel Euro endlos viel Inhalt
bekommen.
Ja,
aber bekommen. Nicht aus Deutschland und nicht so eine verrückte Sache.
Aber ist es den Leuten doch verrückte Sachen?
Ich will es, ich sehe, ich
guck's ja. Kannst ja Black Mirror und runtergucken. Also verrückte Sachen findest du.
Ja.
Und
aber nicht aus Deutschland halt.
Ja, aber wollen die Leute das? Das ist ja die Frage. Ist dieser Punkt da, dass die Leute, also ist
können
da,
das könnte
ist
man
da,
heraus,
ist da noch ein Siegel, das? Ist da noch ein Stempel drauf, dass man sagt so.
Naja, ich sag, da ist noch eine Nische, die noch nicht besetzt ist. Das ist immer ein Risiko, du weißt, die Konkurrenz ist groß. Und deswegen sage ich, dann ist den Leuten ja damit gedient, wenn ich nur erstmal eine Folge reinstelle. Ja, ja. Wenn die so grottenschlecht ist, sagen die nie, never again. Ich habe jetzt meine 50 Euro hierher gegeben für so einen Scheißdreck. Ja, aber damit Schluss, weißt du? Und das ist das Prinzip, dass ich wirklich dann eine richtig gute Nummer machen muss, die sich mit diesen Streamingdiensten messen kann. Weil mit dem deutschen Fernsehen müssen wir uns nicht messen.
Ich meine, im Grunde ist es ja so ein bisschen, ne, du bräuchtest in Deutschland eine Reform. Irgendwas muss passieren, damit du solche Dinge machen kannst. Das wird nicht passieren. Aber es ist so ein bisschen das amerikanische System. Da haben ja so Leute wie The Rock oder Sydney Sweeney zum Beispiel, haben so große eigene Social-Media-Kanäle. Will Smith hat einen der größten YouTube-Kanäle, hat einen der größten TikTok-Kanäle, ist riesig bei Instagram und so sind die halt einfach so fett aufgestellt. Nennt mir mal einen Deutschen, bei dem euch das einfällt. Ich weiß nicht, ob Matthias Schweig.
Ich glaube, Elias Mbarek hat eigentlich ein paar hunderttausend nur. Das ist Millionen sind irgendwelche Beauty-Leute bei uns.
Es wäre mal interessant zu sehen, wie so eine Evolutionsstufe aussehen kann und ob das vielleicht so mit einem eigenen YouTube-Kanal oder einem eigenen Sender, mit einem eigenen Projekt, das man über Crowdfunding finanziert, ob das vielleicht eine Tür aufstoßen könnte. Es klingt für mich sehr gewagt, bin ich ganz ehrlich, aber ich habe auch gar keine Alternative.
Stefan Raab wird spannend, muss man sagen. Man munkelt, dass er im September seine eigene Plattform launcht, die komplett vertikal ist, also auf dem Handy funktioniert.
Und
das
dann,
könnte ein revolutionieren.
Und was soll das dann sein? Fiction? Oder
naja, er macht ja erstmal diesen Boxkampf, der ja wirklich stattfinden soll. Diesen Boxkampf als anscheinend Kickoff für eventuell eine eigene Plattform. Wie dann die Inhalte dort stattfinden. Aber so eine Art deutsches Pendant zu einem TikTok oder Co. Was da für Inhalte in welcher Form stattfinden könnte, da werden wir auch noch reden im Herbst drüber, bin ich sicher. Mhm. Falls das wirklich dazu kommt, ist das so ein Thema. Ob Stefan Raab wiederkommt mit einer eigenen Plattform, die Konkurrenz zu allem anderen ist.
Na gut, aber ich glaube, Fiction oder Geschichten werden dann auch nicht erzählt. Also gerade wenn du dann...
Erzählt wird, was funktioniert und eine Reichweite hat. Wenn das Trash-TV ist, das Trash-TV.
Da bin ich anderer Meinung, weil funktionieren tun natürlich so Content wie TikTok, wo du einfach so machst. Aber das ist das, was die jungen Leute wollen. Ich will gar kein TikTok. Ich hätte gerne schöne Geschichten aus Deutschland. Ich möchte gerne auch an die Kinokasse gehen und dann sehe ich da Bad Boys 4 und dann halt nicht gerade einen Film, der klingt, als würde meine Großmutter jeden Moment versterben, sondern irgendwie vielleicht auch mal ein deutsches Franchise.
Das schönste Mädchen
die
der Welt.
Die unendliche Geschichte 2. Den gibt's ja sogar.
Das
aber
schönste Mädchen der Welt. Solche Filme. Das ist ein super Film.
Du hast diesen Pandorum gemacht, ne?
Mhm.
Mit, wie heißt der?
Ben Foster und Dennis Quaid.
Ja, aber
mit Christian Albert.
Der hat doch Antikörper mit dir gemacht, ne?
Ja, der hat auch Oderbruch produziert
und
gedreht.
Der weil ich hatte das Gefühl, nachdem Pandorum an die Pandorum lief nicht gut und ist dann an die Wand gelaufen und dann hatte ich das Gefühl, dass Christian Albert dann abgestellt wurde, um wieder Tatort zu drehen. Ich glaube, der hat dann die Til Schweiger-Tatorte gedreht.
Ja, Schiller. Hm.
Und da dachte ich auch so, das ist so schade, dass du, dann machst du eine Produktion, die ist mal anders. Wurde in Babelsberg gedreht, ne, Pandorum?
Ja.
Ist so ein Film, hast du den gesehen?
Nein.
Eine Gruppe von Leuten in einem
Raumschiff. Was unter Wasser ist.
Genau. Und
die wissen es nicht.
Sie wissen es nicht. Sie reisen irgendwie und dann sehen sie nur Schwärze und sie wissen nicht, wo sie sind. Und ist eigentlich nicht schlecht. Antje Traue, glaube ich, ist noch
das mit ist da. Halt, du musst düstere Filme lieben, weil es spielt alles im Dunkeln. Das ist immer so ein Ding, wo die Leute, da musst du halt eine geile Geschichte haben. Aber die fand ich schon sehr speziell.
Ja, hat aber nicht funktioniert, wie gesagt. Und dann war so, dass der Albert hat dann halt nur noch Tatort gemacht danach. Ich dachte so, das ist
ja, der hat ja hier Dogs of Berlin oder so, der hat ja auch Serien und halb Fernsehen verstärkt. Jetzt nicht mehr so Kino. Der hat auch ein paar schöne kleine Filme gemacht hier. Ich mag den sehr. Also, der hat halt Ideen.
Wie ist denn das eigentlich? Das habe ich mich gefragt. Wenn man jetzt so sehr engagiert und leidenschaftlich in seinem Beruf ist, ne? Wenn ich auch so David sehe, oder ich denke es auch manchmal bei mir, hört man dann eigentlich jemals auf zu arbeiten? Oder sagst du, egal wie lang mein Leben geht, bis zum Ende, wenn ich irgendwann gehe, noch mit dem Stift in der Hand über meinem Skript?
Wir sehen es auch, Boris Becker ist das beste Beispiel. Ne? Ja. Er ist halt Sportler gewesen. Eine Sportart, wo du halt bis 30 machen kannst, dann ist Schluss. Wir wissen ja, wo er sich dann aufgehalten hat danach, als er nicht mehr Tennis gespielt hat. Und was er auch für eine schwierige Geschichte dann gab. Das war halt, er ist ein Sportler und dann plötzlich war er keiner mehr, er musste Geschäftsmann sein. Ich habe ihn teilweise bedauert, weil ich ihn eigentlich immer toll fand, also auf dem Court. Und das ist halt bei meinem Beruf oder bei unserem Beruf nicht so. Wir sind nicht begrenzt. Der alte Minetti, Bernhard Minetti, der hat noch mit 90 auf der Bühne gestanden und Faust zelebriert. Der konnte jedes Wort. Es hat halt endlos gedauert, bis so ein Wort raus war. Und die Show war dann, glaube ich, 4 Stunden, normalerweise 2 Stunden. Aber das ist das Tolle, ja, dass du, wenn du so alle beieinander hast, ich habe Leute gesehen, die hatten nicht mehr alle beieinander, die waren da raus, weil die ja keinen Text sich merken konnten. Also eine schöne Szene im Untergang war ein Schauspieler, der eine bedeutende, prominente Rolle da gespielt hat.
In der Untergang.
In der Untergang. Der konnte sich keine Texte mehr merken. Und dann haben sie seine, er hatte nicht viel. Also 3, 4 Sätze. Und selbst die hat er nicht hingekriegt. Und dann haben wir halt riesige Schilder, wo der Text draufgeschrieben war. Und echt? Jeder in die Richtung, wo er gespielt hat, hat dieses Schild gehalten. Und Bruno Ganz hat auch, weil er Bruno Ganz als Hitler angespielt hat, hat Bruno Ganz auch so einen Riesen, war gar nicht mehr zu sehen. Und dann hat er halt sich so immer vorgebeugt und hat jeden einzelnen Buchstaben abgelesen. Und das hast du natürlich gesehen. Und deswegen war er dann raus und so. Das ist traurig. Solche Schicksale gibt es natürlich auch.
Und was ist denn dein Ziel? Möchtest du vom Set getragen werden oder?
Das wäre schon schön. Guck mal, Bruce Willis, der hat so viele Actionfilme gemacht und diese traurige Krankheit, die er jetzt, das ist einfach ein Horror. Du hast so schöne Erinnerungen gesammelt in deinem Leben. Der hat so viele tolle Sachen, tolle Menschen kennengelernt, so in der ganzen Welt unterwegs gewesen. Und dann plötzlich dieses Schicksal, du darfst dich an nichts mehr erinnern, weil die Krankheit dir jede Erinnerung raubt. Das ist die Hölle. Da falle ich lieber da vor der Kamera mit 90 um und habe einen Herzstillstand und so. Aber das wäre der stille Filmtod. Den will ich, wenn es geht.
Und dann vielleicht sogar auf deinem eigenen Sender. Das wär interessant.
Das ist dann der Beitrag mit den meisten Klicks.
Ich glaube, wir müssen langsam zum Ende kommen, aber wir können ja schon mal sagen, dass wenn du das weiter verfolgen solltest, dann können wir auf jeden Fall, also wir bleiben eh in Kontakt, aber wir können hier ja nochmal Update bringen, auch an die Leute, wenn du jetzt den Weg für das deutsche Fernsehen oder deutsche Kino findest mit deinem Ding.
Ich bin ja auf Facebook und auf Instagram. Wer will, kann mir da ja mal was schreiben und so.
Bei Instagram heißt du André Hennecke, ne?
André Hennecke, Klarname, ja.
Okay, ja, und Facebook, glaube ich, nutzt keiner mehr.
Du, ältere Leute.
Facebook ist riesig. Echt? Das darf man nicht unterschätzen. Facebook hat selbst so in den Leuten, die jetzt 30 sind, so ein kleines Comeback. Und ja, du, Meta an der Börse letztes Jahr 150%. Facebook wächst und wächst, das darf man nicht unterschätzen. Ja. Nur weil es bei dir jetzt keine Rolle spielt, ist tatsächlich groß.
Ich hatte eher das Gefühl, dass Meta wächst, aber dass Facebook...
Doch. Ich finde es manchmal auch ein bisschen irgendwas zwischen erschreckend, aber ja, eine der besten, leider auch politischen Plattformen, um eine bestimmte Richtung zu pushen.
Ja,
mit Facebook
ja, du hast Inhalte bei Facebook, hast du bei Insta nicht, da hast du nur Personen.
Ja,
tatsächlich. Da können die Leute folgen, können dir schreiben, Feedback geben zu der Folge oder auch wenn ihr weitere...
Was sie davon halten, ob sie sich vorstellen können, ob sie... zufrieden sind mit dem, was sie hier kriegen aus unserer Heimat, sage ich mal.
Auch wenn ihr Filme macht, eigentlich müssten sich all die Leute, die jetzt seit November, Dezember keinen Job haben, einfach alle zusammentun.
Ja, und dann habt ihr es.
Und dann macht ihr
einfach... Wir haben einige Regisseure, die auch große Filme drehen, die uns hier immer fleißig hören und sagen dann so, André, schick mal dein Skript, schick's mal rüber.
Ja, dann brauche ich eigentlich brauche ich 2000 Leute aus der Branche, so viel werden sicher arbeitslos sein, die sagen, jetzt hole ich mir von meinem Bürgergeld, nehme ich 50 Euro und jeder, der aus der Branche ist, kann dann in Rotation an der Serie auch mitmachen. Und es ist ja so, ich will ja Geld für die Serie sammeln, damit die Leute eben Geld bekommen, ein bisschen.
Wie wird es eigentlich heißen? Wir haben den Namen noch nicht genannt. Weißt du schon?
Von der Miniserie?
Ja.
Rien ne va plus.
Nichts geht mehr. Mhm. Alles klar. Also es ist aber kein Roulette-Film, oder was?
Nee. Okay. Das ist die Filmbranche.
Ja, ja, okay.
Nichts geht mehr, ist richtig gut.
Und es gibt einen Untertitel, also es heißt Rien ne va plus. Oder sei nett zu den Leuten auf dem Weg nach oben. Du siehst sie wieder auf dem Weg nach unten.
Oh, das ist ein bisschen wie das merkwürdige Verhalten geschlechtsreifer Großstädter während der Paarungszeit. Rien ne
va plus ist der Untertitel.
Das ist so ein bisschen. Du musst noch Bumper einbauen. Das heißt, für 50 Euro bist du dabei. Aber bei Leuten, die zum Beispiel 5.000 geben, die dürfen dann auch vor der Kamera erscheinen. Das musst du reinbauen. Du machst so Häppchen, wenn du das bewirbst.
Ja, klar.
5.000 Euro
gibt. Es gibt Bonus. Auf jeden Fall. Ja. Das gibt's. Weil die Leute natürlich was riskieren. Es geht ja auch darum, mitzuspielen. Es ist ja auch ein Spiel irgendwo. Ich bin ja ein Spieler, Schauspieler. Ich investiere was, verliere oder ich gewinne. Darum geht's ja auch, dass die Leute so ein bisschen auch mit Einfluss nehmen können, indem sie einfach ermöglichen, dass sowas gemacht werden kann. Das finde ich ja schon toll.
Alle kommen in den Abspann, die Geld geben?
Auf jeden Fall, das wird ein langer Abspann.
Ja, das ist doch geil. Ich hab doch 40 Minuten, 10 Minuten.
Ja, du, auf jeden Fall, da kann man das machen, weil es kommen ja keine Folgesendungen. Dann läuft halt 2 Stunden lang der Abspann.
Ja.
Ist, aber die Leute werden alle erwähnt und die haben alle was verdient in irgendeiner Form. Es kommt was zurück. Und vor allen Dingen geht es darum, dass sie sich mal 45 Minuten richtig amüsieren können über was Deutsches, was richtig lustig ist.
André, vielen, vielen Dank. Mhm. Wenn dann der nächste große Kinofilm ansteht, musst du auf jeden Fall vorbeikommen.
Ja, es kommt ja dieses Jahr noch ein anderer Kinofilm, 3 Leben lang. Attractions, das ist von einem Newcomer, von Sergej von Hertha. Der hat einen Film gemacht, letztes Jahr auf Sizilien gedreht.
Von Hertha?
Sergej von Hertha heißt der. Ist wirklich unbekannt.
Sergej von Hertha, was ist das denn für ein Set?
Das ist
geiler Name.
Toller Regisseur, auch ein schönes Buch und so. Und dann kommt halt im Fernsehen noch Harter Brocken, wo ich eine Hauptrolle hatte. Und das sind jetzt so die Sachen, die jetzt sozusagen für dieses Jahr und Ermittlungen und Drescher nach.
Bei der Menge ist aber auch die GVL dann bestimmt dankenswert oder lohnt sich das heutzutage nicht mehr? Gibt's die noch? Gibt's noch?
Die gibt's. Die
willst du es kurz für Leute erklären, die nicht
wissen? Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten. Ja.
Das heißt, wenn was gesendet wird und ich habe keinen Buyout-Vertrag, kriege ich immer Anteile. Und jetzt habe ich so die Anteile von 2014 bekommen.
Du warst bei der GVL Wort.
GVL Wort, genau.
Das gibt's dann auch nochmal. Okay, das war sehr, sehr viel. Sehr viele Eindrücke, sehr viel. Es gibt sicherlich noch sehr viele Fragen, die man stellen könnte, aber da bietet es sich ja an, wenn du nochmal irgendwann die Zeit findest.
Genau, ihr könnt uns gerne auch in den, also diejenigen, die über Spotify zuhören, die können uns gerne Fragen stellen, wenn sich da genügend finden und ihr vielleicht gerade auch aus der Branche sein solltet und vielleicht zu Andres Plänen vielleicht noch was zu sagen habt. Schreibt es dann rein, dann leiten wir das weiter oder laden ihn einfach nochmal ein.
Oder machen ein Antikörper-Special-Screening mit 500 Leuten in Berlin. Könnte man auch machen.
Oder so. Ja,
jederzeit.
Aber dann doch lieber Jugend ohne Jugend, um mal zu sehen, was...
Wenn man es aushält.
Wir reden nächste Woche über...
Was Horror. Haben
wir? Genau, wir gucken Long Legs, wir gucken Maxine,
wir gucken
Quiet Place. Ich habe noch Beverly Hills Cop 4 gesehen.
Wir haben den neuen Yorgos Lanthimos-Film gesehen. Es gibt also einiges, was wir nächste Woche mitbringen. Aber jetzt erstmal verarbeiten, was heute alles gehört wurde. Nächste Woche geht's dann weiter.
André, es war wundervoll.
Vielen Dank dir. Dankeschön.
Ich danke euch. Super.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.